Essen, Trinken, Reden heute mit einem Schauspieler, Herbert Steinböck. Ich freue mich sehr, dass du auf meine Einladung zugesagt hast und schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ja, es war für mich eine Überraschung, dass du dann mich gedacht hast und ich freue mich, dass ich jetzt da bin.
Ja, schön. Du bist ja ein vielseitiger Künstler, du bist ja nicht nur Schauspieler, du stehst auch auf Theaterbühnen sowieso, aber du bist auch Kabarettist und hast auch deine Stimme schon sehr oft für Dokumentarfilme oder Bücher zur Verfügung gestellt, also ein ja, vielseitiger Künstler.
Ich versuche immer ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, dass man nicht in einer Sparte unseres Berufs langweilig wird. Vergessen hast noch, dass ich auch an der Wiener Volksoper spiele und singe.
Du bist ja auch ein Sänger, genau.
Ja, was mir wirklich sehr viel Freude bereitet, weil das noch einmal eine andere Ecke ist zum Freiberuflerleben, dort wirklich angestellt zu sein für die jeweiligen Vorstellungen und Proben. Und ja, da einmal nichts selber machen muss. Das hat auch sehr viele Vorteile, wenn man sagt, so, ich muss mich nicht darum kümmern, wer macht die Fotos, wer macht die Plakate, wann macht man die. Ja. Das hat schon auch Vorteile.
Ich habe gelesen, hast du natürlich ein Vorleben, bevor du Schauspieler geworden bist, warst du Lehrer.
Ja.
Du hast Deutsch und Geschichte studiert. Wenn man ein junger Bursch ist, wie kommt man auf die Idee, solche Themen oder solche Studienrichtungen zu wählen? Kam das von der Familie oder warst du immer schon so belesen, interessiert oder woher kam das?
Von meinem Deutschgeschichtelehrer, ganz banal.
Ja, okay.
Also ich hatte wirklich also wegen dem habe ich Deutschgeschichte studiert, wegen dem bin ich Schauspieler geworden. Also der war wirklich der meine künstlerische Seele und meine für diese Gegenstände Seele da wachgekitzelt hat. Mhm. Das war wirklich ein ganz toller Typ. Und ich habe das eigentlich für den gemacht und erkannt, da schon her, das macht mir ja auch Spaß. Ich habe mit 16 meine erste Theatergruppe gegründet.
Selbst gegründet.
Selbst gegründet, weil da haben wir in der Schule gemacht den Wojciech. Und ich mit 16 haben wir gedacht, bist du deppert, der Wojciech, das bin ich. Ich habe der Welt so viel zu erzählen als Wojciech. Das ist meine Rolle. Ja, der Büchner hat die Rolle nur geschrieben, dass der Herbert Steinböck mit 16 die spielen kann. Gut, wie kann man das machen? Ja, wo kann ich die spielen? Aber dann, na gut, dann mache ich meine eigene Theatergruppe. Mhm. Und ich habe eine Theatergruppe gegründet. Das Problem war nur, ich war in einer reinen Bubenschule. Und wie wir ja alle wissen, kommen ja da auch Frauenfiguren vor und besonders also diese Frau, die der Wojciech liebt und für die er eigentlich da in Schwierigkeiten kommt. Und dann bin ich in die benachbarte Mädchenschule gepilgert, bin in die Direktion und habe gesagt, hallo, ich bin der Herbert Steinböck, ich möchte den Wojciech spielen und ich brauche ein Mädchen. Gibt's irgendwie, und der Direktor hat es damals so lässig gefunden, dass da ein 16-Jähriger daherkommt und sagt, ich möchte, und hat dann wirklich irgendeinen Aushang oder was auch immer, da versucht, ein Mädchen zu rekrutieren, und das hat dann wirklich funktioniert, und wir haben wirklich den Wojciech gespielt.
Ja, super, und mit Erfolg nehme ich an.
Ja, also ich würde mir heute nicht mehr zutrauen, als 16-Jähriger den Wojciech zu spielen. Ich weiß nicht einmal, ob ich den jetzt spielen könnte, weil das wirklich eine so schwere Rolle ist. Mhm. Aber Gott sei Dank habe ich mich damals so überschätzt, dass ich mir gedacht habe, großartig, das geht schon.
Alles möglich.
Und so entstand eigentlich meine Theaterleidenschaft, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, so entstand auch mein Interesse für Deutschgeschichte generell, weil ich komme aus einer Familie, die sehr konservativ, aus der Kriegsgeneration und wenn ich meinem Vater gesagt hätte, ich wäre Schauspieler, ich glaube, ich weiß nicht, er hätte mich auf der Stelle enterbt, aber Lehrer, ja, also Beamter mit 14 Gehältern, das war dann doch okay, da durfte ich dann doch studieren, und meine Idee, dass ich jemals beruflich Schauspieler werden hätte können, die war einfach nicht vorhanden, weil man das einfach nicht getraut habe.
Das heißt, du warst dann einfach viele Jahre Lehrer, genau. Hast das auch sehr gerne gemacht, genau. Den Beruf absolut. Ausgeübt. Ja. 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 Aber es ist in dir einfach das Feuer immer mehr gewachsen, doch auf die Bühne zu wollen. Und du hast dann auch eine Schauspielausbildung genau. absolviert.
Auch das war Zufall. Also ich sollte mal ein Buch schreiben oder ein Interview machen, die seidenen Fäden des Herbert Steinböck, an mhm. wie viel seidenen Fäden das gehangen ist. Weil ich habe dann eben studiert und hab unterrichtet und haben mir gedacht, naja, im Mega ja trotzdem ein bisschen was mit der Schauspielerei zu tun haben und haben gedacht, ja, ich mache vielleicht eine Laiengruppe auf. Und da gibt es aber, das gibt es ja nach wie vor, es gibt die sogenannte Paritätische Kommission. Man kann über die Gewerkschaft Prüfungen ablegen und kann auch ohne Schauspielschule Schauspieler werden. Mhm. Da gibt es eine Eignungsprüfung und dann 4 Kontrollprüfungen. Und wenn du die 4. schaffst, dann bist du gelernter Schauspieler. Und da musst du dir natürlich Privatunterricht geben lassen. Und eine Kommission bewertet halt da deinen Fortgang. Und da man doch das probiere und habe damals diese Eignungsprüfung gemacht, die habe ich mit Bravour abgelegt. Und da ist damals, der war in der Kommission, damals der legendäre Rudolf Strobel war in der Kommission und der ist nachher zu mir hergekommen und hat gesagt, großartig, also super, also so toll. Und Sie werden jetzt in Bälde im Volkstheater eine Schauspielschule eröffnen und ich soll mich doch dort anmelden und da die Aufnahmeprüfung machen und also ja, weil super. Ich bin einfach ja. ein super Typ. So. Und da habe ich schon wild unterrichtet und das hat sich dann gezogen über Jahre und meine damalige Freundin liest zufällig in der Zeitung einen kleinen Artikel, Schauspielschule, Volkstheater eröffnet, Aufnahmeprüfungen. Aha, haben wir gedacht, na, das ist ein Wink, sei dann erfahren, da gehe ich hin und da waren die Aufnahmebedingungen, die man musste maximal 26 sein und musste das als Hauptschule, also man konnte nichts nebenbei arbeiten, sondern das ist eine 3-jährige Vollzeitausbildung. Mhm. So, und dann haben wir gedacht, ich bin gerade 26, da war ich gerade 26, das ist am letzten Drücker, das könnte sich ausgehen. Job wird nicht gehen, weil die Eltern hätten mir da sicher keine Ausbildung mehr bezahlt und ich habe ja unterrichtet. Da haben wir gedacht, scheiße, das ist, puh, aber schauen wir mal, ich gehe mal hin. Und weiß ich nicht, glaube ich, 250 Leute haben sich da angemeldet und 10 Plätze waren Wahnsinn, frei. Ja. Und gut, und dann bin ich halt immer weitergekommen und dann war ich in der Schlussrunde und hatte, glaube ich, das Glück, dass wahnsinnig viele Frauen sich angemeldet haben.
Das heißt, du hast es probiert im Wissen, dass es, wenn du drankommst, vielleicht gar nicht geht.
Genau, ne? Sehr genau mutig, so. Ne? Naja, mutig auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber durchaus ein Scheiß-mal-nix-Gefühl, weil ich eh nicht damit rechnen konnte, dass es klappt. Ist ja wurscht. Ja, ja. Kann du ja nichts passieren.
Auch sehr entspannt.
Bin wahnsinnig entspannt dorthin gegangen. Ja, ich habe viele Rollen bekommen, auch dann Producers, also mein Einstieg in die Musical-Ecke, das war auch eigentlich sehr entspannt, weil ich auch den Job eigentlich nicht haben wollte. Und ihn dadurch gekriegt habe.
Aber du hast die Aufnahmeprüfung tatsächlich
Ich habe die Aufnahmeprüfung gemacht, bin von einer Stufe zur anderen und dann war ich wirklich im Finale. Ja. Mhm. Und das werde ich nie vergessen, die Frau Hilde Sochor, die liebe Hilde, war da die Chefin dieser Kommission, selber studierte Theaterwissenschaftlerin, also eine Akademikerin und hat da gesehen, aha, da oben steht ein also ich zwar Deutsch, aber durchaus ein Akademiker, also nicht nur einer, der ein Spring ins Feld ist und sagt, ich werde jetzt mal Schauspieler, sondern der das ernst meint. Mhm. Und die hat mich dann gefragt, naja, wenn wir sie nehmen, täterten, wie würde das denn gehen? Sie haben ja einen Beruf, also Sie müssen den Beruf aufgeben. Ja. Da habe ich gesagt, nein, das geht nicht, weil ich könnte mich nicht finanzieren, aber ich habe eine sehr mir gewogene Direktorin. Und ich würde einfach so herumschachteln mit dem Stundenplan, dass ich das ausgehen würde. Aha, puh. Ich würde zurückgehen auf eine halbe Lehrverpflichtung. Mhm. So. Und dann haben sie mich genommen.
Na toll.
Haben sie mich genommen.
Und das heißt, wo ein Wille, da ein Weg.
Du genau so zeigst ist es. Das, ja? Genau. Und dann super. Bin ich in die Schule gegangen, also in meine, wo ich unterrichtet habe, und habe einmal, also der Vorteil war, dass die Schauspielschule um 10 Uhr begonnen hat und Samstag nicht war. Und damals war ja noch Samstag Unterricht. Ja. Jetzt bin ich zu meiner Direktorin gegangen und habe gesagt, du pass auf, Vicky, Ich nehme alle ersten und zweiten Stunden, da reißt sich keiner in der Schule um den, und den Samstag. Mhm. Und keiner reißt sich um den Samstag. Also die hat gesagt, super, gut. Mhm. Also ich habe ihr quasi einen Gefallen gemacht, weil alle, die mit Kindern, die haben gesagt, bitte nicht erste Stunde, bitte keinen Samstag. Mhm. Und ich habe immer, das war in der Wassermanngasse draußen, haben wir extra Motorrad gekauft, dass sie das ausgeht, weil der Unterricht, der Unterricht war im Hanuschhof, also im ersten Bezirk, und dort einen Parkplatz kriegen ist unmöglich. Jetzt haben wir ein Motorrad gekauft, habe in der Wassermanngasse Unterricht gehabt, weil zwischen erster und zweiter Stunde war keine Pause. Mhm. Das war wirklich Zufälle über Zufälle.
Ja.
Das heißt, ich war mit den ersten beiden Stunden um 9.40 Uhr fertig, habe mich aufs Motorrad gehauen, bin hineingedüst in die Innenstadt und um Punkt 10 Uhr war ich bei der Schauspielschule fix und fertig, aufgewärmt natürlich, ich habe schon zwei Stunden geredet.
Ja.
Und die anderen Kollegen, alle gerade im lustigen Studentenleben, morgen, die sind gerade aus dem Daniel Moser gekommen und ich habe schon zwei Stunden unterrichtet gehabt. Und ich war einfach fit, ich war präsent, ich war da.
Und
am Anfang hatte ich einigen Widerstand von der Schauspielerseite, von den Lehrern, weil die haben sie gesagt, das Schauspielerei ist das Wichtigste, da kann man nichts nebenbei machen und der nimmt das nicht ernst und das geht nicht. Also da wollten mich einige hinaus mobben. Aber deren Herz habe ich dann letztendlich erobert, weil spätestens nach einem halben Jahr haben sie gewusst, der nimmt es um ein Eck ernster als alle anderen zusammen. Und ich war, wie gesagt, schon 26, ich habe wirklich gewusst, ich will das. Ich habe gebrannt für die Geschichte. Mhm. Und so habe ich die 3 Jahre Schauspielschule, also jetzt klopfe ich auf Holz, habe ich die wirklich durchgezogen. Super. Und bin dann in den Beruf des Schauspielers gewechselt.
Jetzt eine vielleicht nicht sehr intelligente Frage, aber sie liegt mir auf der Zunge. Man sieht oder hört manchmal schon auch, dass Menschen in die Schauspielerei kommen, ohne derartige Ausbildungen. Das sind halt dann wahrscheinlich Persönlichkeiten, die nicht unbedingt in der Volksoper auftreten dürfen oder im Volkstheater. Aber wie geht das dann? Jetzt hast du so eine doch fundierte Ausbildung hinter dich gebracht, viel Aufwand betrieben und dann kommt da jemand daher, der einfach, keine Ahnung, eine besondere Ausstrahlung hat, ein Sänger war oder ist oder eine Sängerin und dann kriegt der die eine Rolle. Wie geht das dann? Ist das nicht zwingend notwendig, eine Schauspielerausbildung zu machen? Hat jemand von Natur aus das Talent, hättest du es vielleicht auch ohne der Ausbildung geschafft?
Ja, also schon, das ist durchaus möglich. Also da habe ich überhaupt keine Eifersüchteleien, weil ich habe auch Gegenstände gehabt, wo ich mir gedacht habe, was bringen wir dir jetzt? Mhm. Also ich habe nur wirklich ein paar Lehrer, die kann ich an einer Hand abzählen, die mir in meinem Schauspielertalent, sage ich mal, jetzt weitergeholfen haben. Und wenn jetzt ein, unter Anführungszeichen, Konkurrent auftaucht, der einfach nur gut ist. Also schlimm sind solche Sachen, wenn du dahinter kommst, das ist eine geschobene Partie.
Ja, klar.
Ja? Also so, der hat irgendeinen Steigbügelhalter dort oder da oder Protektion oder der Papa oder die Mama oder was. Also das ist lästig, wenn du so jemand gegenüberstehst und dann mit dem arbeiten musst und denkst, der hat ja aber gar kein Talent. Wenn der Protektion hat und wohin gekommen ist und ist ein grandioser Menschendarsteller, ja, dann halt auch.
Ja.
Dann geht's das schon aus. Ja. Mhm. Also ich glaube nicht, dass jeder jetzt eine Ausbildung braucht. Es gibt genug und man muss ja auch dazu sagen, es sind ja nicht alle Schauspielschulen gut. Mhm. Es gibt ja ganz schlechte Schauspielschulen, irgendwelche Privatschulen, wo es nur darum geht, dass du dein Schulgeld zahlst, dass die Schule sich erhalten kann.
Ja,
die machen dann eine Aufnahmeprüfung und sagen, wir nehmen 20 Leute, haben aber nur 18 Talentierte. Da glaubst du, die anderen zwei schicken es heim, wenn die ein dickes Geldbeutel haben, sicher nicht. Also die werden auch und kommen dann auch irgendwann einmal auf den Markt. Ja. Aber der Markt ist meistens eh so brutal, gerade bei der Schauspielerei.
Ist das so, dass du den Eindruck hast, dass dir diese Ausbildung, das Zertifikat oder das Diplom schon manchmal auch eine Eintrittskarte war für Theater oder so? War das dann, wenn es dann in der Entscheidungsphase war, wen nehmen wir? Dann nehmen wir den, der diese Ausbildung hat. Das hast du nicht erlebt.
Nein. Wenn du ein gutes Vorsprechen machst, wenn ein Entscheidungsträger schon einmal mit dir gearbeitet hat, dich wo gesehen hat, ein Regisseur zum Beispiel, der besetzt dir auch auf die Person hin. Weil wenn jetzt ein Regisseur sagt, bist du deppert, diese Rolle, da sehe ich einfach den Steinböck. Da habe ich kein anderes Bild, sondern das muss der spielen. Dann wird der nicht lang herumfackeln, der wird mich anrufen und wird sagen, hast Zeit. Ob ich ein Zertifikat habe oder nicht.
Aber in den Anfängen der Karriere zum Beispiel, wenn es so bei den ersten Rollen darum ging, wen nimmt man, wen nimmt man nicht, glaubst du nicht, dass dann vielleicht das Diplom, dass du eine wirkliche Schauspielschule absolviert hast, hilfreicher ist, oder ist das Probespielen dann einfach ausreichend?
Ja. Und wenn du deine ersten drei Rollen gespielt hast, dann kennen dich ja eh ein paar Leute und dann rutschst du da hinein. Mhm. Also ich glaube, und wenn jemand, ich war natürlich auch bei gewissen Auditions dabei, da hat nie einer gefragt, also da fragen sie eher, was hast du schon gemacht? Mhm. Zeig mir deine Ausbildung, Vita, alles, hast du irgendeinen Zettel, irgendeine Schauspielschule? Mhm. Nein, also das.
Deswegen ist es daher gar nicht so wichtig, irgendwo aufgenommen zu werden, sondern wenn man das Gefühl hat, man hat Talent, dann.
Naja, das möchte ich auch wieder nicht sagen. Das möchte ich auch wieder nicht sagen, weil ich zum Beispiel habe das war eigentlich der Hauptgegenstand in dieser ganzen dreijährigen Ausbildung, eine wirklich großartige Sprachlehrerin gehabt, die war wirklich gut, also von der habe ich wirklich viel mitgenommen. Mhm. Also es würde mir fehlen in meiner Schauspielerei, wenn ich die nie kennengelernt hätte. Oder zum Beispiel der Musil, das ist ein Solo-Ballett-Tänzer der Staatsoper gewesen und der hat uns unterrichtet in Ballett. Mhm. Und wenn du mich anschaust, die Hörer werden es jetzt vielleicht nicht mitbekommen, ich bin so knapp über 100. Und war damals schon kein Schlankerl, aber da ging's gar nicht so. Also der wollte nicht, dass ich plötzlich da in den Spagat hüpfe oder in den sterbenden Schwan mache, sondern bei dem ging's nur um die Körperlichkeit, um die Präzision, deinen Körper zu führen. Mhm. Und ich kann ja nur meinen Körper führen. Ja, ich kann ja nicht deinen führen, weil du hast deinen eigenen. Ja? So. Also das heißt, der hat nur versucht herauszukitzeln, was kann ich mit meinem Körper anstellen. Mhm. Und das hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen, auf der Bühne zu sein und präsent zu sein. Mhm. Einfach da, weil schau dir einen Balletttänzer an, einen guten. Der kommt auf die Bühne und hat nichts anderes als seinen Körper. Mhm. Der muss einfach immer in einer Spannung sein. Und das kann man übers Ballett irrsinnig viel lernen, obwohl es eigentlich absurd klingt, wenn man sagt, der Steinböck hat 3 Jahre Ballett gelernt.
Naja, ich glaube, dass das viele sehr amüsant finden werden, wenn sie sich das gerade vorstellen.
Ja. Und ich habe, also das ist immer wieder eine lustige Geschichte, baue ich immer wieder in Programmen ein. Ich habe zum Beispiel in einem Programm drinnen, wo ich pantomimisch die rhythmische Sportgymnastik mache. Mhm. Also da habe ich eine Ton, also ein Lied, eine Nummer, We Are the Champion von Queen, und dazu choreografiere ich mit dem Band, mit dem Reifen, mit dem Ball, habe ich so eine Choreografie. Mhm. Das finden die Leute wahnsinnig lustig, weil es bei mir einfach deppert ausschaut, aber das funktioniert nur deshalb, weil ich in meiner nicht passenden Körperlichkeit versuche, das präzise zu machen. Mhm. Ich möchte das bestmöglich darstellen und dadurch wird es lustig. Ja. Ich verarsche das nicht. Nein. Weil in dem Moment, wo ich mich lustig mache über das, funktioniert es nicht.
Du schaust dann einfach lustig aus.
Und es schaut automatisch lustig aus, wenn ich es ernst nehme.
Ja.
Und das lernt man über zum Beispiel Ballett. Genau, richtig. Also schaden kann so eine Ausbildung sicher nicht.
Mhm. Ja. Sehr gut. Wie gesagt, du hast doch nicht nur Geschichte studiert, sondern auch Deutsch. Du musstest deswegen wahrscheinlich auch wahnsinnig viel lesen. Liest du jetzt auch sehr gerne?
Ja, ich lese gern. Ich lese gern. Ich bin nur ein bisschen jetzt abgeglitten, weil halt ich eh mit Literatur beruflich immer zu tun habe. Mhm. Also ich hau mir jetzt nicht jeden zweiten Tag einen Kleist hinein. Ich lese gern irgendwelche Abenteuergeschichten, spannende Sachen, guter Krimi.
Sehr viele mögen ja diese Krimireihen aus Schweden oder
ja,
aus Norwegen,
genau, bist du da auch genau, so? Ja, da bin ich auch. Ja, 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 ja. Also da bin ich Mainstream. Also das geht sich für mich gut aus.
Und hast du gerne die Bücher in der Hand oder liest du gerne E-Book?
Nein, ich hab mir ein E-Book gekauft und auch wahnsinnig viele Bücher draufgeladen, aber ich glaube, ich habe vom E-Book kein einziges gelesen. Also ich brauche das haptisch.
Ist es auch so wie eine Trophäe, die man dann, wenn man es gelesen hat, stellt man es hinein.
Und der Vorteil des hohen Alters ist ja der, dass man es also mittlerweile kann ich ja schon sagen, nach 20 Jahren, ein Buch rausnimmt, blättert und sagt, das habe ich nie gelesen. Komisch. Also ich muss mir gar keine eigenen Bücher mehr kaufen.
Wie angenehm.
Von vorne. Ja, genau. Ich denke mir, das habe ich das noch nicht. Ich beginne jetzt in die Bücher, die ich gelesen habe, hineinzuschreiben, schon gelesen.
Aha,
dass ich mich in die nächsten 20 Jahre daran erinnern, ich glaube, das habe ich schon, aber keine Ahnung, wer der Mörder ist. Ja. Nee, aber geht einem das nicht so, wenn man einen Krimi mal gesehen
hat
und dann taucht er wieder mal auf und man denkt, ja, habe ich den schon gesehen?
Ja.
Und dann sagen wir, ja, den habe ich schon gesehen. Wer ist denn jetzt der Mörder? Mhm. Keine Ahnung.
Ist witzig,
und man schaut sich bis zum Schluss wieder ganz spannend an und freut sich und zum Schluss sagt man, genau.
Stimmt, so ist
der ist der Mörder, ja.
Aber vielleicht schreibst du das nicht in ein Buch hinein, das du schon gelesen
und
hast,
weil
dann ist
es
für dich eine Überraschung.
Genau.
Und wie schaut es aus mit Kochbüchern? Hast du solche auch zu Hause? Oder
ich habe schon Kochbücher zu Hause, aber lesen tue ich die nicht.
Nein, aber du kochst danach?
Ich koche danach. Nach Kochbüchern eigentlich auch nicht. Ich koche nach dem Internet, weil meine Tochter, die sehr oft bei mir ist, meine 16-Jährige, ist mittlerweile Vegetarierin seit Jänner geworden. Mhm. Ich habe gesagt, wenn du Veganerin wirst, steige ich aus. Da bin ich nicht mehr dabei. Aber Vegetarier, absolut. Und da sage ich, ich habe keine Ahnung, in der vegetarischen Küche, schlag was vor, was willst du? Mhm. Das und das und das, super. Dann google ich das. Such mir irgendein Kochbuchrezept aus dem Internet und das wird dann gekocht.
Mhm. Ja, sehr praktisch heutzutage.
Gibt
ja da unendliches großes Angebot zum Nachkochen. Also Kochbücher findet man in deinem Buchportfolio weniger.
Nein. Ich habe welche zu Hause, aber dass ich die so lesen tät, weil es gibt ja Menschen, das habe ich gehört, dass die das wirklich genussvoll lesen und ein Bild haben, nicht nur das Bild, das abgebildet ist, sondern im Kopf ein Bild haben, einen Geschmack haben und ich muss gleich essen. Ich muss essen. Also sonst habe ich keine Freude.
Das heißt, du kochst auch sehr gerne oder du
kochst regelmäßig notgedrungen,
für deine
Tochter, genau,
du hast gerade gesagt, die 16. Und vegetarisch, was glaubst du, was hat dir dazu gebracht, Vegetarierin zu sein oder weißt du es?
Ich glaube, dass das schon das Tierleid ist. Glaube ich schon, dass sie da sagt, weil sie hat am Anfang Fisch noch gegessen und irgendwann hat sie danach festgestellt, Fisch ist ehrlich die gleiche, diese Zucht Viecherl und wenn man halt wirklich sieht, was da aus den Meeren herausgeholt wird, in welchen rauen Mengen und Tonnen, dann verstehe ich sie schon. Also ich verstehe sie auch. Ich bin absolut bei ihr und unterstütze das und mache das auch.
Glaubst du, ist das auch so eine Konsequenz heraus aus dieser Greta-Bewegung, die da vor einiger Zeit begonnen hat, dieses Umweltschützen?
Also das habe ich sie ehrlich gesagt noch gar nicht gefragt, woher das kommt. Aber ich glaube, die Greta ist ja jetzt gar nicht so sehr in Richtung, lasst unsere lieben Tiere in Ruhe.
Es gehört ja dazu.
Es gehört dazu, natürlich. Natürlich, ja, klar. Bei der Clara, also bei meiner Tochter, ist es schon eher, glaube ich, selbst festgestellt. Also könnte ich sie mal fragen, weil woher da ihre Einflüsse, wer da ihr Influencer ist.
Ja, das ist ja ein großes Thema, die Influencer, Social Media. Ist
Könnte leicht sein, dass das von dort irgendwo herkommt.
Ja. Aber ich kann dir nur eins sagen, du kannst dich schon ein bisschen darauf vorbereiten, dass sie, wenn sie dranbleibt, sicher auch den veganen Schritt unter Umständen gehen wird, bereitet dich.
Ich weiß, sie hat eh schon letztens angedeutet, ja, und irgendwann werde ich dann Veganerin. Und da habe ich mich abgewendet und habe, nein, weil das, glaube ich, das ist mir zu kompliziert. Und das ist jetzt meine Philosophie in dem Moment, wo es dann wirklich in die Ecke geht, dass ich dann, um mich gesund zu ernähren, Zusatzstoffe zu mir nehmen muss, dass ich keine Mangelerscheinungen kriege in diesem, und also da wird es für mich absurd, weil es muss alles seine Logik haben und dass ich jetzt so gesund lebe und einem, möglicherweise ist das schlimm, wenn man den Kühen die Milch wegnimmt und das ist auch da katastrophale Zustände.
Aber man nimmt Zustände. Den Hühnern die Eier weg.
Also man nimmt den Hühnern die, ja. Also
fängt man an, wo hört man
genau,
auf?
Ja, ja. Also da bin ich noch nicht bekehrt. Also vegetarisch und das schmeckt mir selber auch. Also ja, es ist nicht so, dass man ich dann nebenbei einen Käsekreiner dazu leg, ja, zum Kürbisgulasch. Das nicht, sondern wenn dann, weil das ist ja mir auch klar, dass also zu viel Fleisch generell ungesund ist, unser Körper sich da schwer tut, das zu verarbeiten und Schweinefleisch generell, also da bin ich ja dabei, das verstehe ich ja und wenn ich jetzt eine Woche kein Fleisch zu mir nehme oder keine Wurst, ist das...
Es ist sehr spannend, immer diese Äußerungen oder diese Aussagen, dass Fleisch so schwer für den Körper verwertbar ist und Schweinefleisch überhaupt. Das sind so Geschichten, die sich scheinbar da so vervielfältigt oder verselbstständigt haben.
Stimmt's gar nicht?
Ja, nicht unbedingt. Die Menge macht's aus.
Und die Menge,
zum Beispiel ein Vollkornprodukt, ja, ist auch sehr schwer verdaubar oder verdaulich für den Körper. Es ist auch sehr schwer zu nehmen. Also es ist jetzt nicht nur Fleisch schwierig, sondern es gibt mehrere Lebensmittel, die da vielleicht anspruchsvoller sind. Aber du isst alles.
Ich esse alles. Mhm. Ich habe einmal ein traumatisches Erlebnis mit Kutteln gehabt. Also Kutteln hätte ich jetzt nicht so zwingend erfreut. Obwohl das ja wahrscheinlich auch ein Vorurteil ist, weil man hört ja immer wieder, dass es da auch gehobene Küche gibt, die ganz lustige Sachen mit Kutteln anstellen können. Aber ansonsten esse ich alles, auch Innereien zum Beispiel. Das ist aus meiner Tradition, wie gesagt, meine Eltern, wir waren nicht sehr, sehr betucht und wir haben irrsinnig oft Innereien gehabt und meine Mutter hat das einfach großartig gemacht und daher, also da am Land kenne ich da ein Wirtshaus, also wenn der seine Leber oder seine Nierndeln auspackt, großartig, da bin ich dabei.
Die Zubereitungsart ist immer wichtig und entscheidend bei solchen Lebensmitteln.
Genau.
Hast du irgendwann einmal in deinem Leben in der Ernährung etwas Besonderes ausprobiert oder gemacht, irgendeine Diät, bist irgendwann einmal falsch abgebogen, hast du gedacht, jetzt muss ich mal die Kilos runterreißen, hast du eine Crash-Diät gemacht oder gesundheitsbedingt irgendwas ausprobiert oder mal mitgemacht bei irgendeiner Geschichte, die da gerade modern war, Intervallfasten oder sonstiges?
Nein, weil ich einfach weiß, wenn ich abnehmen sollte, was ich hier und da versuche, dann kann das nur etwas Langfristiges sein und langfristig ist keine Crash-Diät. Langfristig für mich in meinem Kopf ist auch nicht Intervallfasten, weil was ist danach? Mhm. Das bringt ja mir nichts, wenn ich dann wieder jeden Tag esse und ich brauche 3 Wochen also oder 3 Monate fürs Intervallfasten und 14 Tage nachher, um alles wieder dort zu haben, wo es vorher war. Also ich versuche diesem Jojo-Effekt tunlichst aus dem Weg zu gehen, weil den gibt's. Also da war ich nie dabei. Also das Einzige, was ich mache, aber das ist ja nicht in diese Richtung, den Körper zu kasteien, ich versuche alles auszuprobieren. Also wenn ich im Ausland bin und irgendwer sagt, das isst man da bei uns, dann werde ich das schon probieren.
Gut,
und
was Traditionelles, Kulinarisches in einem fremden Land, das ist jetzt nichts, also ist ja keine Diät in dem Sinn. Also es ist einfach nur Neugierde sozusagen.
Nein, also Diäten habe ich nie.
Noch nicht. Wie geht es dir jetzt, wenn du das mitbekommst, dass da ja so ein wirklicher Hype rund um die Ernährung und Abnehmen und so weiter läuft seit vielen Jahren? Was macht das jetzt mit dir?
Gar nichts.
Geht das an dir vorbei und denkst du, die spinnen alle?
Naja, die spinnen alle. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, solange es mich in Ruhe lässt. Das Einzige, was ich nur sehe, ist halt, dass bei den anderen dann dieser Jojo-Effekt eben dann zuschlägt. Und da denke ich mir, na schlau, dass ich das nicht gemacht habe. Also mich beeinflusst das gar
überhaupt
nicht.
Überhaupt nicht, machst du dir manchmal einen Spaß daraus, weil es gibt sehr viele Kabarettisten, die auf der Bühne über dieses Thema sehr gerne herziehen und das natürlich durch den Kakao ziehen. Machst du das auch?
Ja, natürlich, klar. Also, weil ich ja auch nicht so schlank bin und das ist natürlich super und das ist ein Thema. Du musst dem Kabarett etwas auf die Bühne stellen, wo das Publikum sofort ein Bild hat. Weil ich habe auf der Bühne nichts außer einen schwarzen Vorhang. Ich habe keine Kulisse, ich habe gar nichts, sondern nur die Fantasie der Menschen. Und da muss ich über Themen, also wenn ich jetzt Probleme beim CERN-Teilchenbeschleuniger, da wird keiner lachen. Ja, aber wenn ich über Urlaub rede, über Abnehmen, über überplatzt sein, dann habe ich die Leute erwischt. Und also selber
die Alltagsprobleme.
Alltagsprobleme, genau. Und Situationen, wo man sofort ein Bild hat. Und noch dazu, wenn ich oben stehe und sage, schaut es mir an, mir geht es ja nicht anders. Dann habe ich die Leute auf meiner Seite. Und das mache ich natürlich nur, ich hebe es dann in irgendwelche, also im Programm habe ich, glaube ich, dann, wie viel man bei Geschlechtsverkehr abnimmt, nicht? Also das war
Murzahl. Dramatisch wenig.
Du zerstörst mein Programm, also, das geht nicht. Na, wo ich sage, der normale Orgasmus verbrennt 120 Kilokalorien und der vorgetäuschte aber 494. Nicht? Ja. Also wenn Sie eine schlanke Gattin an Ihrer Seite haben, lieber Mann, dann ist vielleicht sexuell gar nicht so toll, wie Sie glauben. Ah, nicht? Okay. So über diese Ecke und das ist natürlich immer lustig.
Butterkipferl, Salzstangerl, Killerkipferl, Bananensplitter, woher kommen diese Namen für deine Programme?
Also begonnen hat ja alles mit dem Butterkipferl und das war so, der damalige Theaterchef vom Kabarett Niedermeyer, wo der Gerald und ich unser erstes Programm herausgebracht haben, das war der Stange. Und der Stange hat gesagt, passt auf, ich gehe jetzt schon in die Werbung. Der hat ganz verrückt gedacht, oft was Werbung betrifft. Ein Jahr vorher oder eineinhalb Jahre vorher hat er gesagt, so, ich gehe jetzt in die Werbung. Wie wird euer Programm heißen? Keine Ahnung. Na, habt ihr noch nichts geschrieben? Nein. Und er hat gesagt, wurscht, ich brauche morgen Fotos und einen Titel. Aha, wow. Na, dann haben wir uns zusammengesetzt, was machen wir? Und meine Idee war halt, Butterkipferl ist assoziationsmäßig so vielschichtig und doch so angenehm, weil man hat nur eine positive Assoziation dazu. Es hat was mit Wien zu tun. Es legt einen aber auch nicht fest, weil wenn wir das erste Programm genannt hätten durch die rosarote Fernsehbrille, dann hätten wir schon gewusst, wohin wir gehen müssen. Und Butterkipferl ist geschmackig, macht neugierig. Wir haben ja selber noch nicht gewusst, was wird.
Ja. Das heißt, der Name ist gestanden, aber der Inhalt nicht.
Der Name ist gestanden und dann haben wir gesagt, wurscht, wir nennen es Butterkipferl. Okay. Und dann haben wir Fotos gemacht mit Butterkipferl. Also es hatte viele Möglichkeiten, wir nennen es Butterkipferl. Okay. Und das erste Programm hieß Butterkipferl, hat mit Butterkipferl nichts zu tun gehabt. Ich glaube, wir haben gesagt, scheiße, was machen wir, wie bauen wir Butterkipferl ein?
Und einmal, in der Pause.
Naja, das war zu teuer gekommen. Wir haben eines auf der Bühne gehabt und der Gerald hat immer, wir haben immer mit Butterkipferl telefoniert. Ach so, okay. Das hat sich durchgezogen, aber sonst war es wurscht.
Was habt ihr dann mit dem Salzstangerl gemacht?
Die Geschichte war ja dann die, dass die Leute gesagt haben, weil das zweite Programm haben wir gesagt, wir müssen weg von diesem Butterkipferl, weil wir sind Steinböck und Rudle. Wir wollen Steinböck und Rudle branden und nicht Butterkipferl, weil die Leute haben gesagt, du und diese Butterkipferl, haben die wieder was Neues? Wir waren plötzlich der Gruppe, also das war die Gruppe plötzlich. Ja. Wir waren plötzlich die Butterkipferl, das wollten wir überhaupt nicht, weil wir ja stolze Schauspieler waren, mit Gerald die Schauspielschule.
Ja.
Also da haben wir gedacht, das geht gar nicht. Ne? Und haben das zweite Programm Solo genannt, Steinböck und Rudle Solo, weil wir gedacht haben, die Leute werden sich abhauen, zwei Personen und nennen Solo. Na, ist das ein Gag? Na, Wahnsinn. Das war den Leuten sowas von wurscht. Das Programm ist abgestunken. Wir haben unsere Karriere nochmal starten müssen und da haben wir gesagt, okay, reumütig, wir kehren zum Gepäck zurück. Und daher hieß das dritte Programm Salzstangerl. Und daher diese Geschichte.
Da können ja noch viele folgen.
Absolut.
Also seid ihr dann dran geblieben mit diesem.
Genau. Und Killerkipferl war dann die Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen uns doch ein bisschen lösen von nur einfach Gebäck da rein auch.
Okay.
Weil Kipferl ist dabei und da haben wir auch ein sehr bissiges und scharfes Programm geschrieben und daher war dann Killerkipferl der nächste Name. Verstehe.
Du hast es zuerst angesprochen, dieses zweite Programm ist etwas in den Sand gesetzt worden scheinbar. Ja. Was macht das dann mit den Künstlern? Ist es so, dass man dann ein bisschen eine depressive Phase hinlegt oder ist es auch so, dass man sich dann dem Alkohol irgendwie
hingibt?
Also, ist das irgendwie so, steckt man das weg, weil ein Künstler, der auf der Bühne steht, sich präsentiert, das macht ja was mit einem, wenn das dann nicht ankommt.
Genau.
Und wie kompensiert man das? Geht das dann bei dir im Schnelldurchlauf und du hakst ab oder brauchst du dann schon, bis du dich wieder hast und dann weiter denkst oder ist das eine längere
Phase? Also so, ich muss wieder auf Holz klopfen, also so ganz, ganz tiefe Versager-Geschichteln, wo man wirklich alles runterleert, haben wir eigentlich nie gehabt. Also da muss ich wirklich sagen, das gibt es in meiner Karriere nicht so.
Ab wann ist es denn so,
so
etwas, wenn überhaupt niemand kommt? Oder ab wann ist es denn
ja,
ganz
zum Beispiel, Fall? Naja, wenn, also so weit muss man gar nicht gehen, wenn gar niemand kommt. Wenn du auf der Bühne stehst und einfach merkst,
das klappt nicht.
Mhm. Ja? Ich habe das in Einzelzuständen, weiß ich durchaus, wie das ist. Wenn ich zum Beispiel irgendwo gespielt habe, meistens samt des Galas, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin im falschen Moment am falschen Ort. Also wo das einfach in die Hosen gegangen ist. Mhm. Also einmal, das werde ich nie vergessen, für eine große Farbenfirma, die haben Farben und Lacke gemacht, eine Riesenhalle, die Eröffnung dieser Halle, Produktionshalle, Riesenhalle. Ich habe die Location vorher nicht gesehen. Ist eine Technik dort? Ja, dort spielt er Band und ich kann mir an die Band dranhängen. Ja. Und in diesem Raum war auch das Buffet aufgebaut und ich war dort und erstens war die Technik katastrophal, weil die nicht ausgerichtet war auf diesen Riesensaal. Mhm. Also schon in der dritten Reihe von den Tischen und die Leute auf Tischen mit Essen und Trinken und Cha-Cha-Cha.
Stehend. Also nicht
sitzend. Nein, sitzend. Ja. Und da hat mir einfach kein Mensch zugehört. Mhm. Also da stirbst. Da wirst du auf kleiner Flamme gegart. Also das war eine Katastrophe. Da möchte man, und das ist halt bei uns so, wenn ich 99 Vorstellungen habe, die großartig sind und eine, die hundertste, dieser Schaß, die merkst du dir dein Leben lang. Also ich kann da sofort aufzählen, die Abende, wo ich gescheitert bin, und tolle Abende, sagt man, ach so, boah, puh, weiß man jetzt gar nicht, weil das ist ja die Aufgabenstellung und da sagt man, das hat geklappt. Ja. Und was dieses Solo-Programm betroffen hat, da haben wir einfach so reagiert, dass wir dann relativ schnell ein neues Programm geschrieben haben. Mhm. Weil wir waren ja ambitioniert und wir haben ja gewusst, wir sind lustig. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, diese Ecke, da sind wir falsch abgebogen, das war nicht das Richtige. Lass uns überlegen, wieder was Neues zu machen, uns neu zu erfinden. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, besonders in einem Duo, ist das besonders wichtig, dich neu zu erfinden im Sinne von, klingt jetzt wie ein Widerspruch, du erfindest dich neu, besinnst dich aber auf die Wurzeln.
Natürlich, ja. Du musst ja schon treu bleiben, weil sonst wird es nicht funktionieren.
Absolut, genau. Und der Gerald und ich und auch mit Tommy Strobel haben wir das immer gemacht, vor einem neuen Programm gehen wir eine Woche in Klausur, auch bei meinen Soli. Mhm. Bin ich einfach weg. Da haue ich mich in einen Flieger und fahre in eine kleine, weiß ich nicht, Pension in der Off-Season und bin eine Woche nicht erreichbar. Bin einfach dort, und das haben wir mit dem Gerald gemacht, wir waren auf Almhütten und mit Tommy war ich im Jänner in Ägypten in einem völlig leeren, riesengroßen All-Inclusive-Club. Und das ist ganz, ganz wichtig, dich da zu finden.
Noch einmal, um runterzukommen und sich vorzubereiten, oder warum muss man sich da nochmal finden? Warum ist das so wichtig für dich?
Weil du, besonders in einem Duo oder auch im Solo, so in der Alltagsroutine des Berufs verhaftet bist, weil es geht dann nicht mehr um Kunst, sondern nur mehr um Organisation. Mhm. Dass du sagst, du, wie kommst du noch Everding? Okay. Ja genau, nimmst du die Boxen mit? Ja genau, ich nehme die Mikrofone mit. Okay, pass auf, müssen wir das technisch umstellen und so. Also es ist dann nur Abarbeiten und Abwickeln des Programms. Das einfach dann, das ist die Ernte.
Ja.
Hat nichts mehr mit der Saat zu tun. Mhm. Du hast keine Ahnung mehr. Ja. So. Ja. Und jetzt musst du dieses Organisatorische loswerden, einfach wegblasen und musst einfach sagen, so, wir müssen aber jetzt was Neues schreiben. Und bei Gerald und bei mir, da war es oft so, dass wir dann eine Woche nichts anderes gemacht haben als Federball gespielt, zum Beispiel. Mhm. Oder spazieren gegangen, gar weg von allem und auch dir nicht den Druck auferlegen, wir haben noch immer keine Nummer geschrieben. Ja? Und es passieren dann diese Dinge, dass du plötzlich, weil du eh auf derselben Location bist, plötzlich um 3 in der Früh steht der eine auf und sagt, du, ich habe pinkeln müssen, ich habe auch nicht schlafen können. Du, aber was wir heute gesagt haben, diese eine Geschichte, und dann um 3 Uhr schreibst du dann 3 Nummern.
Ja,
und denkst, wie ist das jetzt passiert? Mhm. Wahnsinn!
Ja,
und die gefallen am nächsten Tag auch noch. Mhm. Also du musst der Kunst, der Muse die Chance geben, dich zu überraschen,
dass
dich zu überfallen.
Ankommt,
ja, genau. Mhm. Du musst selber überrascht sein, wann die plötzlich da ist.
Aber es ist doch leichter, wenn man zu zweit ein Programm macht und das dann vielleicht nicht so optimal läuft, dann hat man sich ja gegenseitig, um sich auszutauschen. Wenn man dann alleine auf der Bühne steht und man scheitert, ist es sehr schwierig.
Ist es nochmal schwieriger. Ja, darum ist es immer angenehm, wenn man solo unterwegs ist, dass man einen lieben Techniker mit hat, mit dem man sich austauschen kann. Also so ganz, ganz, ganz alleine. Ich bin viel zu gesellig Mir war das doch fad.
Und wenn du so, wie du das vorhin beschrieben hast, bei der Gala, wo das dann nicht so gut läuft, du kommst dann nach Hause, du reflektierst dann noch einmal oder kannst du das ganz schnell abhaken? Oder bist du auch jemand, der dann zum Beispiel so aus einer Frustsituation heraus sich die Schokolade nimmt oder doch das zweite Bier trinkt oder irgend so etwas? Hast du da solche
Übersprungshandlungen? Ja, also nein, es geistert in meinem Kopf herum und man muss also in den Anfängen der Karriere denkst du, ja, das ist der falsche Job, hör auf, du bist weder lustig noch hast du ein lustiges Programm und hör einfach auf. Und im Laufe der Jahre, wenn man halt dann schon ein bisschen einen Erfolg hat, kann man diesen, aber diesen Gedanken hat man immer. Diesen Gedanken hat man immer, dass das eigentlich alles ein Scheiß ist, was ich mache. Und da muss man halt über die Ratio dann sagen, ist ein Blödsinn, du hast gerade 99 Vorstellungen gespielt, die super gelaufen ist und nur die eine ist ein Scheiß. Und das weißt du ja eh schon, das ist ja nicht das erste Mal, weil nach den nächsten 100 wird es wieder die 100. sein und so. Mhm. Also man muss dann sehr die Emotionen in den Griff kriegen und runter, aber Hilfsmittel, dass ich da spezieller Schokolade, ich mache übrigens gar keine Schokolade. Nein. Nougat mache ich Nougat? Hier und da. Nougat mag ich hier und da. Aber wenn sich Leute eine Bitterschokolade...
Nein, das geht gar nicht, aber so eine richtige Vollmilchschokolade magst du auch? Nein,
Vollmilch ist mir zu wenig nougatig.
Ach so, okay.
Ja. Aber wenn du jetzt mich fragst, würdest du lieber eine Topfenkollage oder eben ein Dings Nougat haben oder eine Leberkässemmel? Dann muss ich leider die Leberkässemmel nehmen.
Bist du eher ein Würziger?
Ich bin mehr der Würzige, genau.
Gibt es da eine Mahlzeit, die du vor einer Aufführung zu dir nimmst oder die du dir gerne danach gönnst? Gibt es da sowas?
Naja, vor der Vorstellung, es ist schwierig. Also meistens machen wir es so, dass wir uns möglichst viel Zeit lassen, lang früh dort sind für technische Einrichtungen, Soundcheck und so weiter. Und dann gemütlich in ein Restaurant gehen. Und da schaue ich halt schon drauf, wo habe ich das Gefühl, was liegt mir im Magen und was nicht. Also, weiß ich nicht, Kässpätzle, weiß ich nicht, ob es so schlau ist. Vor der Vorstellung.
Ja, das ist, glaube ich, keine gute Idee.
Ja, genau, weil dass der Kopf halt frei ist und das ganze Blut nicht im Bauch ist und damit beschäftigt ist, ist zu verdaut. Aber nach den Vorstellungen esse ich eigentlich nie was. Meistens ist es so spät und da habe ich dann meistens, weiß ich, dass es völlig blöd ist, so spät noch schwer und viel zu essen und b, habe ich dann auch gar keinen Hunger, weil entweder ich habe schon vorher gegessen, dann ist es eh wurscht und wenn ich vorher nicht zum Essen komme, ist man so voller Adrenalin, ist man so hoch gepusht, dass sie dann vielleicht maximal ein gutes Achterl Rot ausgeht, aber dass ich dann noch was is.
Du hast eine sehr gesunde Grundeinstellung zu dem Thema Ernährung, habe ich den Eindruck. Also das ist so ganz einfach, bodenständig und normal. Das findet man heutzutage sehr selten. Noch dazu im Kunst- und Kulturbereich, da sind viele Menschen oft schon sehr mit dem Thema Ernährung fehlprogrammiert, weil sie einfach auch sehr kompensieren mit dem Essen und auch Trinken. Und den Eindruck habe ich bei dir überhaupt nicht. Du bist da sehr erdig. Ja. Liegt es vielleicht auch daran, dass du schon bevor du Schauspieler geworden bist, einen bodenständigen Beruf vielleicht
durchgeführt hast? Das hat sicher damit zu tun und vor allen Dingen auch, weil meine Karriere nie so eine Blitzkarriere war. Also erstens hatte ich vorher schon einen Beruf und ich bin mitten im Leben gestanden und habe schon gewusst, wo es lang geht. Meine Karriere oder auch die mit dem Gerold, die ist so stetig gewachsen und so irgendwie dieses Gefühl zu haben, ich bin jetzt berühmt von heute auf morgen, das hatte ich nie, weil auch jetzt überrascht es mich, wenn mich wer erkennt oder es überrascht mich, wenn, und jetzt bin ich 25 Jahre dabei, wenn jemand ein Autogramm will von mir oder wenn mir jemand schreibt, magst du nicht mit mir essen und ich lade dich zum Essen ein und wir machen ein Interview, also auch das überrascht mich. Ja, schon. Und freut mich. Und aus dem Grund, glaube ich, habe ich gar keine Zeit, da irgendwie verrückt zu reagieren. Und ich bin ein Genießer. Also ein gutes Glas Rotwein, das kann schon was. Mhm. Und zu einem guten Essen auch noch, das kann auch was. Aber ich benutze Nahrung jetzt nicht, um mich abzutöten, um mich zu belohnen, um mich zu befriedigen. Also, weil ich ein anderes Defizit habe. Ich befriedige mich natürlich mit einem guten Essen. Ja, das ist schon klar.
Aber nicht
weil ich dort gescheitert bin. Genau. Ja. Weil das stimmt ja meistens nicht. Nicht? Mhm. Wenn ich irgendwo frustriert bin, kommt ja die Befriedigung nicht daher, weil ich mich mit was anderem, unter Anführungszeichen, belohne. Mhm. Das geht ja nicht aus. Mhm. Da lebt man sich ja auch nicht.
Ja, aber das machen ja viele trotzdem.
Weil ich muss ja aus einer Ruhe kommen, um etwas genießen zu können.
Genau. Ne? Aber das ist ja dann eh kein Genussverhalten, das die Leute dann haben, sondern das ist wirklich Kompensation.
Genau.
Also gerade in deiner Branche ist es ja schon oft, glaube ich, ein Thema, dass die Menschen oder die Künstler, die sehr schnell an die Spitze kommen und dann nicht oben bleiben können, logischerweise, weil da kommt der andere nach oder es verändert sich halt wieder. Die haben schon ein Leid dadurch.
Also
die,
natürlich, glaube ich auch. Also ich bin eigentlich dankbar, dass ich nie so eine Ausreißerspitze nach oben habe, weil, wie du richtig sagst, dann irgendwann musst du zur Kenntnis nehmen, dass es auch wieder nach unten geht, früher oder später. Und meine Karriere war immer so ein stetiges, sanftes Bergauf und eine Konsolidierung, würde ich jetzt sagen, eine Konsolidierung auf einem mir sehr angenehmen Level und da geht es jetzt halt dahin. Ich kann schöne Dinge spielen, kann mir jetzt schon überlegen, ob ich nicht in 3 Jahren überhaupt in Pension gehe, dann überhaupt Dinge tue, die mir dann nur mehr Spaß machen und ich nicht mehr so finanziell abhängig bin, dass ich sage, puh, ich muss jetzt davon leben. Das ist sehr angenehm.
Ja, das klingt alles wirklich sehr, sehr geerdet. Also du bist ja schon ein Künstler, der sehr Bodenhaftung behalten hat. Ja. Aber du bist eben ein guter, bürgerlicher Mensch, weiß ich nicht, ob das jetzt der richtige Ausdruck ist, und der auch seine natürlich Schattenseiten in seinem Privatleben hat. Ich habe gelesen, du bist auch geschieden. Du hast eine 16-jährige Tochter mit deiner ersten Frau.
Genau.
Das heißt, auch einem Künstler bleiben solche Dinge eher nicht erspart. Ja? Aber das passiert eben mittlerweile ja schon jeder zweiten Ehe oder sogar mehr. Und damit bist du aber gut zurechtgekommen. War das auch ein Grund, deine Arbeit, dein Künstler-Dasein, ist das dann irgendwann schwierig oder ist es das klassische Auseinanderleben, wie es viele erleben? Oder ist schon der Beruf da auch ein Thema gewesen?
Naja, nachdem meine ehemalige Gattin auch im selben Beruf tätig war, / ist, war das, glaube ich, nicht das Thema. Mhm. Wir haben uns einfach auseinandergelebt. Mhm. Wir waren ja viele, viele Jahre zusammen. Und dann war das große Glücksmoment, dass die Clara gerade noch auf die Welt gekommen ist, weil da hat es ja schon ein bisschen gekriselt und dann mit einem Kind bleibt man halt noch zusammen. Und weil die Clara ist einfach super. Ich finde meine Tochter klasse Menschen. Und wir haben uns einfach auseinandergelebt. Das ist
aber dann auch schwierig, wenn es schon kriselt, dann kommt noch so ein
natürlich. Dazu, das ist ja das, wie gesagt, sei deine Fäden. Mhm. Weil ich habe erfahren, dass ich Krebs habe. Mhm. Nein, es war umgekehrt. Ich habe erfahren, dass ich Krebs habe. Und dann hat meine ehemalige Frau gesagt, ich bin schwanger.
Ja, das ist toll.
Also, und ich habe hier Prostatakrebs gehabt, da ist man ja nacherzeugungsunfähig.
Es ist sich gerade noch ausgegangen.
Also am letzten Drücker ist die Clara dahergekommen. Und das war für mich auch ein Motor, zu sagen, naja, ich werde mich dem Krebs jetzt nicht geschlagen geben, weil meine Tochter hätte ich schon noch gern. Ja. Da wusste ich noch nicht, dass er da, oder habe ich das schon? Oh ja, wir haben relativ bald gewusst, dass er Mädel wird. Ja, genau. Also meine Tochter wollte ich dann schon noch kennenlernen, weil ich meine, das geht ja gar nicht. Ja, der Papa tot und Kind da, nein, also bitte nicht. Und so, das war für mich eine Motivation und eine Mutspritze, da einfach zu sagen, ja, das Kind, das möchte ich schon noch kennenlernen.
Wenn man so eine Diagnose bekommt, Krebs, was macht das, was hat das mit dir gemacht?
Du, alles, was es mit jedem Menschen, glaube ich, macht, nämlich man weint, man ist verzweifelt, man glaubt sofort an den Tod, man kommt
glaubt
aus
erst an den Tod und nicht an das Leben. Man glaubt nicht daran.
Na, da zuerst stirbst du einmal. Ja, klar. Ja, klar. Du hast ja keine Ahnung. Mhm. Ja, weil es gibt Krebssorten, wo du wirklich mit nichts anderem mehr rechnen kannst. Mhm. Wenn die sagen, du hast, ich glaube, Bauchspeicheldrüsen ist so eine Geschichte. Also wenn der Arzt diagnostiziert, du hast Bauchspeicheldrüsenkrebs, ich glaube, dann brauchst du nimmer im Leben. Also da brauchst du die zweite Seite gar nicht aufschlagen, weil dann kannst du dich nur mit dem Tod auseinandersetzen. Mhm. Aber wie es bei mir war, diese Prostataerkrankung, da kann man ja sehr wohl die zweite Seite aufschlagen. Ja? Aber zuerst schlägst du die erste auf und sagst, da steht dick und fett tot, Schaß. Kennst du überhaupt nicht aus, überlegst einmal, wo war denn jetzt die Prostata bei mir und wofür brauche ich die?
Bist du durch eine Routineuntersuchung?
Ja.
Blutbild und so weiter?
Ich bin ein Untersuchertyp. Mhm. Also ich bin kein Hypochonder, aber ich schaue einfach, dass ich die wichtigsten Dinge einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mir anschauen lasse. Und es war reine Routine. Du könntest dieses Interview heute mit meinem Grabstein führen, wenn ich damals nicht hingegangen war. Und dann lernt man den Feind einmal kennen und sagt, aha, das bist du. Und dann denkt man sich so, okay, wie kann ich jetzt dagegen ankämpfen? Ich habe mir auch relativ lang Zeit gelassen. Viele Leute haben gesagt, nein, wir müssen das sofort machen. Es gibt auch Krebssorten, wo du wirklich sofort reagieren musst. Mhm. Wie Hodenkrebs oder so, aber beim Prostatakrebs ist das nicht so, da hat man ein bisschen Zeit, also auch nicht zu viel, aber ein bisschen erspart sie. Und dann habe ich mich eben genau informiert, bin auch zu den diversen Ärzten gegangen, also Spezialisten in Richtung Operation dieses Krebses. Und dann habe ich meine Meinung gebildet, wie ich es gerne hätte und habe mich dann in die besten Hände begeben. Hab für mich alles abgeschlossen, auch die finanzielle Geschichte, also alles. Ich habe eigentlich reinen Tisch gemacht und habe gesagt, so, das ist jetzt der Stand der Dinge, mehr kann ich nicht machen. Jetzt muss die Schulmedizin ran und eben die guten Gedanken an meine Tochter und dann legst du hin und dann kriegst du diese Happy Maker Geschichte und denkst dir, ah, wo herrlich, ja, und dann bist weg. Und dann hoffst du natürlich,
und dann warst du auf und dann hast du das volle Programm absolviert mit Chemotherapie und
so. Nein, Gott sei Dank nicht. Also der Prostatakrebs, wenn du ihn noch rechtzeitig erwischt, ist das eine rein operative Sache. Gott sei Dank. Also ich habe weder Bestrahlung gehabt noch eine Chemo. Der konnte komplett im negativen Bereich heraus operiert werden.
Aber du bist jetzt gesund, es ist alles gut, du bist 2004. Unter Kontrolle, permanent und es ist alles in Ordnung. Das ist ja ein gutes Zeichen, dass du es rechtzeitig erkannt hast und es kommt manchmal ja wieder, aber du hast das...
Genau, also jetzt sagt man, also das würde die Literatur wirklich Lügen strafen, dass es nach 6-7 Jahren, sollte man davon ausgehen können, dass es nicht gestreut hat und nachdem sie jetzt 16 Jahre sind, gehe ich mal davon aus, dass wenn ich an Krebs sterbe, nicht mehr an den Metastasen des Prostatakrebs sterben.
Und du bist wieder verheiratet, das heißt, auch das funktioniert noch.
Auch das funktioniert,
weil viele ja die Sorge haben, dass das dann vorbei ist, aber da hast du keine Probleme, was das betrifft.
Hat
das
du meinst alles, die Sexualität,
genau,
oder was?
Das hat alles keinen Schaden davon genommen.
Naja, also so lustig war das auch nicht, weil also mittlerweile, wie gesagt, es sind viele Jahre ins Land gezogen, bin ich auch diesbezüglich geheilt. Du hast wirklich zwei ganz massive Problemfelder nach so einer Operation. Heute, muss man auch dazu sagen, wird ganz anders operiert. Ja, das kann man schon laparoskopisch machen mit Computer und der Wahnsinn, heute operiert ja kaum mehr Arzt, sondern das geht alles über diesen wunderbaren Da Vinci, der berühmte Da Vinci. Also kann man das heute viel schonender machen. Bei mir haben sie einfach Bauch auf. Ja? Möglichst groß, dass viel Platz haben. Ja? Das ist ja heute Wahnsinn. Nicht mehr der Fall. Und du hast zwei Bereiche, die da wirklich dich in die Steinzeit bomben. Das ist die Inkontinenz. Und weil die Prostata ist Teil des Schließmuskels, Inkontinenz und eben Impotenz. Diese beiden Themen sind sehr große Themen, aber muss ich auch wieder auf Holz klopfen, dass
du wurdest gut das behandelt.
Wurde gut behandelt, war in guten Händen. Ja, und jetzt, also aber mit beidem patzt man schon im wahrsten Sinne des Wortes ein ganzes Jahr herum. Mhm. Also bei mir war es so.
Ja,
bei
mir
war es so.
Ja, es gibt ja, wo es vielleicht noch länger
schneller
dauert,
geht oder wo es länger dauert,
genau. Klar. Mhm.
Aber ich habe ja auch über dieses Thema ein eigenes Programm geschrieben, eben Bananensplitter, die Zerstörung der Männlichkeit, daher irgendwie, also ein reines Krebsprogramm, weil man gedacht, gut, sterben ist was Schlimmes,
aber
man muss ja nicht gern sterben denken.
Schlimme Themen kann man mit Humor ja besser nehmen.
Genau,
ja.
Wo die Idee war, eigentlich in meiner Position, doch mit einer gewissen Öffentlichkeit, den Männern klarzumachen, macht's was dagegen.
Ja.
Lasst euch untersuchen.
Lasst euch das wirklich anschauen.
Lasst euch das anschauen.
Ja. Keine Angst vor Vorsorgeuntersuchungen.
Richtig, genau.
Ja, du bist ja das beste Beispiel dafür, dass das echt Sinn macht.
Genau.
Also ein bisschen später wäre schon dramatischer
gewesen. Wäre schon dramatischer gewesen, ja.
Und so bist du jetzt glücklich wieder verheiratet und alles
genau,
ist gut.
Genau, alles, also jetzt ist wirklich in beiden Bereichen bin ich Gott sei Dank
angekommen.
Da wirklich geheilt und angekommen.
Sehr gut. Ja. Hast du da voll auf die Medizin vertraut, auf die herkömmliche, oder warst du schon noch ein bisschen alternativ? Hast du da informiert?
Also ich war informiert? Davor, also das habe ich relativ bald mitbekommen, da jetzt nur mit Globuli wird bei einer klassischen Krebsdiagnose nicht schlau
aber
sein.
Aber zusätzlich, um das zu unterstützen?
Aber zusätzlich, ich hatte nachher so also das hatte ich vorher und nachher, da gibt es irgendwelche Zusatz, weiß ich nicht, kann mich nicht mehr erinnern, wie das geheißen hat. Aber also so eine Infiltrationskur vorher, dass die Operation leichter zu lösen ist und nachher auch noch nachbegleitend. Mhm. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich bin jetzt nicht so der ESO-Fuzzi.
Nein,
das nicht.
Naja, ich glaube auch, dass das manchmal einfach so für die Seele gut tut, wenn man noch zusätzlich etwas nimmt, um
wie gesagt, da hatte ich meine Tochter, meine Tochter, ja. Die mir wahnsinnig viel Kraft gegeben hat, das zu überstehen. Mhm. Und B, da danke ich dem lieben, leider schon verstorbenen Hans Kratzer, weil ich hatte damals ein Engagement in den Kammerspielen. Der Hans Kratzer war damals der Direktor der Kammerspiele. Der Gerold und ich in den Kammerspielen, ein Duo, also ein Theaterstück, das hat geheißen Der Urknall. Und da hatte ich die Verträge, alles fix fertig unterschrieben. Da wäre Probenbeginn gewesen, lass mich jetzt überlegen, ich glaube im März und so, also März 2004 wäre da Probenbeginn gewesen. So, jetzt habe ich die Krebsdiagnose erfahren und die Operation war im Jänner 2004 und ich habe gedacht, leck mich, wie soll sie das also, das wird nicht gehen. Wo du ja wirklich überhaupt nicht weißt, wie kommst du aus der Narkose dann wieder raus? Was bist du dann für ein Mensch? Was geht da noch? Und da hatte ich das Glück im Unglück, weil der Hans Kratzer als Direktor hatte Prostatakrebs.
Ah, okay, der kannte das sozusagen und war
und hat es aber übersehen und der ist letztendlich daran gestorben. Nein, und er war dann nicht im Endstadium, aber es ist leider schon relativ schlimm um ihn gestanden. Und er hat dann gesagt, ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, du, ich habe diese Diagnose, ich wusste gar nicht, dass er das auch hat. Ich habe diese Diagnose, ich würde es verstehen, wenn du mich aus dem Vertrag rausschmeißt, weil ich kann dir nicht versprechen, ob ich am, weiß ich nicht, 1. März da stehe werd und diese schwere Rolle, ein Duo-Programm, also wirklich, und das war mit Bühne umbauen und aufhauen, also da hat man schon gewusst, das wird eine körperliche Geschichte. Mhm. Und er hat aber gesagt, nein, er weiß, wie wichtig das ist und er bleibt mir im Wort, der Vertrag steht.
Toll, ja.
Und er geht davon aus, dass ich am 1. März dastehe und die Proben beginne. Und das war für mich natürlich
Motivation,
großartig.
Ja.
Weil wenn der gesagt hat, lass mal, das wäre natürlich, aber ich wusste einfach, ja, der gibt mir die Chance. Und
aber er hat sich nicht geoutet und gesagt, er ist selbst betroffen, das hast du erst später erfahren.
Das weiß ich jetzt nicht mehr, das könnte ich jetzt nicht mehr beschwören. Ja. Aber das Umfeld, toll. Also der Gerold war so und so mein langjähriger Bühnenpartner, der Regisseur, der hat, mit dem haben der Gerold und ich schon einmal was gemacht und der Musiker, der dabei war, der hat Gerold und meine Musik immer gemacht. Also es waren alle meine Haberer quasi und alle haben gewusst, um die Geschichte und haben mir dann auch sehr geholfen, auch bei den Proben, weil natürlich, wenn du so eine riesen Narbe hast, ein riesen Loch im Bauch, kannst du nicht hupfen. Und alle haben mich da sehr unterstützt und die Inszenierung so, haben wir die Inszenierung natürlich so gemacht, dass ich das durchaus alles bewältigen konnte.
Ja.
Also das war schon
glücklich. Naja, das ist schon toll, dass man dann so ein Ziel vor Augen hat.
Ja, ja, genau.
Neben dem Kind, auch der Job, natürlich,
genau.
Ja, gerade in der Selbstständigkeit,
genau. Ja.
Enorm wichtig.
Genau.
Hast du da auch auf Ernährung gesetzt zu diesem Zeitpunkt? Warst du da auch besonders brav? Hast du dir wirklich da...
Nein, viele, nein, überhaupt nicht, nein. Viele sagen dann, wie hat sich dein Leben verändert und so. Und da habe ich gesagt, eigentlich gar nicht, weil gerade der Prostatakrebs ist ein Krebs, wo man nicht sagen kann. Also wenn ich jetzt einen Lungenkrebs habe, dann werde ich mit dem Rauchen aufhören. Mhm. Aber der Prostatakrebs, ich glaube, die ganze Medizin hat jetzt keine Ahnung, warum gerade der ausbricht. Ja. Das war bei mir nicht nachvollziehbar. Also ändere dein Leben. Ja, was, wie?
Das hat man dir gesagt? Nein. Doch.
Nein, ja, wenn manche Leute dich dann so mit den quadratischen Augen anschauen und mal Krebs, mal du Armer, und dann lebst du jetzt bewusster, wo ich mir sage, ja, was heißt, lebe ich jetzt? Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was ich groß ändern sollte, wenn das halt gerade eine Krebsform ist, wo man sagt, und ich habe. Ich war nie so der Rauschmensch, dass ich davor nur durch die Wirtshäuser gezogen war und einfach meine Lebenskerze von beiden Seiten angezündet habe. Also wie du eh schon bemerkt hast, ich bin für ein relativ normales Leben mit natürlich Höhen und Tiefen, eh klar, aber einer ganz breiten Mitte, wo das Leben einfach spaßmäßig dahinläuft.
Na, man sagt, beim Prostatakrebs ist zum Beispiel ein hoher Verzehr an Rindfleisch nicht optimal. Ja? Also das könnte unter Umständen schon ein Auslöser sein. Oder anderes. Es gibt ja, Krebs ist wirklich, gibt so viele Ursachen, dass man das wirklich nicht dingfest machen kann. Ja. Noch eine Sache, die mich interessiert, jetzt bist du geschieden und wieder glücklich verheiratet. Hast du den Eindruck, dass Männer sich leichter tun, ab einem gewissen Alter, so... In der Paarsuche, weil Frauen haben ja wirklich oft den Stress, wenn sie älter sind und alleine sind, dass sie übrig bleiben. Hast du den Eindruck, dass sich Männer tatsächlich leichter tun, wieder jemanden zu finden? Oder ist das?
Das ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, in welchem Umfeld du unterwegs bist. Also jetzt in Zeiten wie diesen.
Aber kennst du den Stress von Frauen?
Ja, natürlich, klar. Ja. Und ich kenne auch sicher, glaube ich, mehr alleinstehende Frauen als alleinstehende Männer. Das glaube ich auch.
Ja.
Aber warum das so ist?
Liegt es daran, dass die Frauen einfach, wenn sie älter werden, nicht mehr so begehrt sind einfach für die Männerwelt? Weil es gibt ja oft schon Männer, die, wenn sie älter sind, sich auch gerne jüngere Frauen nehmen.
Ja, also
dieses Bild gibt es ja.
Ja, ist natürlich, das, klar. Also ich glaube, dass das einfach das klassische Verhalten von Mann und Frau sind. Der Mann ist halt immer der, der aktiv zugeht. Mhm. Und eine Frau tut sich schwerer aufgrund ihrer Genesis und meistens auch Kinder, nicht? Also die auch ein bisschen eingeschränkter ist, wenn sie noch zwei halbwüchsige, also wenn du von diesem Alter sprichst, ja, dann kann durchaus eine
sagen wir so 45 bis 55.
Ja, also eine 45-jährige Frau, die jetzt aus welchen Gründen auch immer plötzlich alleinstehend ist, dann werden die zwei 16- und 18-jährigen Schroppen wahrscheinlich bei ihr bleiben und sich dann also jetzt klischee-mäßig, so wie halt die Welt im Moment sich dreht. Und dann wird sie dir natürlich schwerer tun, zu sagen, hey, ich fahre mal über das Wochenende weg und probiere den neuen Hansi mal aus. Ne?
Das
Weil
heißt,
das wird nicht gehen.
Die Gleichberechtigung ist da definitiv noch nicht angekommen.
Das glaube ich nicht. Aber warum das generell so ist, auch wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, dass es eher mehr alleinstehende Frauen gibt als Männer.
Ist die Frau, die heutzutage auch alleine ist und vielleicht auch gewollt, dann schon zu stark für den Mann teilweise zu emanzipieren? Ist das auch ein Thema?
Also da bin ich mir auch relativ sicher und das möchte ich jetzt gar nicht geschlechtsspezifisch meinen, weil auch bei mir, also auch beim Mann ist es natürlich schwieriger, ob Mann, ob Frau, wenn du schon gewisse Lebensjahre hinter dir hast, hast du ja schon gewisse Muster. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was will ich aber absolut nicht. Mhm. Und da dann zu sagen, ich gehe jetzt da Kompromisse ein, dass man da, glaube ich, heikler ist, als wenn man 21 ist und sagen, lass uns ein Leben beginnen, das stört mich gar nicht, Schatz, wenn du die Zahnpastatube immer offen lässt, das ist mir wurscht. Mhm. Aber wenn du sagst, okay, ich habe das mein Feld schon abgesteckt und geordnet, nur dazu vielleicht nach ein, zwei Jahren, wenn man allein ist, oder man hat sich vielleicht davor gerade noch mit dem Partner, mit dem Ex arrangiert und jetzt halt geht sie das nicht mehr aus und dann ist man allein und sagt, ach mein Gott,
wie angenehm.
Wie angenehm. Und jetzt kommt der X oder die Y in dein Leben und plötzlich wird das wieder in Frage gestellt, deine Art zu sein, dass das für Mann und Frau nicht leicht ist. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein weibliches Phänomen ist, dass Frauen da hakeliger sind.
Männer sind, glaube ich, teilweise genügsamer, oder?
Chamäleonartiger, das kann natürlich sein.
Genau, Frauen sind da oft direkter.
Ja.
Aber schön, dass das geklappt hat bei dir. Und ist das eine Frau auch aus deinen Künstlerkreisen?
Nein,
oder
überhaupt nicht.
Findet man auch als Künstler eine Frau?
Lehrerin.
Aber schon aus deinem Berufsumfeld.
Genau, okay, genau. Und das war ja eine lustige Geschichte, weil sie war mit ihrem damaligen Partner, war sie in einer Vorstellung bei mir und hat mich da oben bewundert. Und hat mir dann über Facebook geschrieben, dass das so super war und dir geht's eh gerade nicht gut, weil da hatte sie wirklich gerade eine ganz schlimme Leidensphase. Ihre Mutter ist gestorben und Baby und der Kindesvater verlassen und so. Also ihr hat's noch so eine geregend, wie man sagt. Und dann war sie in der Vorstellung und schreibt mir einfach nur ganz lapidar, war super, danke, du hast mich hast mir zwei schöne Stunden bereitet. Also sie, damals noch bei sie. Und ich habe zugeschrieben, das freut mich, das ist ja auch mein Beruf und cha 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 und passt. Und dann schreibt sie dann ein paar Tage zurück, sie ist jetzt völlig überrascht, weil sie wollte mir das nur mitteilen, sie ist völlig überrascht, dass da jemand antwortet und nur dazu der selber und nicht irgendeine Agentur. Also sie war völlig überrascht und ich habe gesagt, ich kriege eigentlich nie solche Meldungen, weil man glaubt einfach, wir sind so unantastbar und unerreichbar. Das ist ein völliger Blödsinn. Ja. Also ich stehe in jedem Telefonbuch interessiert keinen, wie ich lebe. Ich bin eh froh. Ja, also das passt schon.
Vielleicht kommt
da wird Spotify mich überrollen. Und so hat sich einfach eine Konversation ergeben. Sich nicht kennend. Und man hat sich dann also durchaus in die Sprache und in die Formulierung verliebt. Und dann war es auch noch so lustig, weil sie hat extra ein Facebook-Profil angelegt, um mir das zu schreiben. Sie war gar nicht auf Facebook. Okay, sie wollte das nur und sagt, gut, Facebook, wie steige ich da ein?
Ein richtiger Groupie.
Nein, eben nicht. Also sie ist eben kein Groupie. Sie hat das noch nie gemacht. Und sagt,
Mein persönlicher.
Genau. Und dann hat sie mir das eben geschrieben und da war kein Foto dabei. Und ich habe gedacht, und sie hat einen sehr, sehr, sehr gängigen Namen, sagen wir mal so, so wie John Smith. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, kein Foto und John Smith, ich weiß nicht. Ich habe mir dann irgendwie gedacht, irgendwer verarscht mich da jetzt. Ja. Und dann habe ich geschrieben, also Foto wäre super, weil sonst steige ich aus dieser Konversation aus.
Na gut, aber Foto ist ja auch relativ, weil da kann man auch irgendwas nehmen.
Dann kam ein Foto, wo ich mir gedacht habe, und das hat ja damals vierjähriger Sohn gemacht.
Was heißt
genauso das Foto.
Positiv
schier, Katastrophe. Und da habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht, also so schier kann kein Mensch sein. Das gibt's nicht.
Aber dass sie das geschickt hat, ist ja auch.
Ich kenne sie ja mittlerweile seit 10 Jahren. Ihr war das wurscht. Mhm. Weil sie hat sich nicht in mich hineinversetzen können, dass ich eventuell ein Problem gehabt habe mit dem, ja, weil der Foto ist ja wurscht, schon Foto,
okay.
Also ihr war das nicht so wichtig wie mir, weil ich wollte wissen, wer ist das, wer ist das mit John Smith? Und dann habe ich gedacht, jetzt interessiert es mich wirklich, wie die ausschaut. Und so kam es dann zu unserem ersten Treffen, weil man gedacht, so schier kann kein Mensch sein, der so nett. der so nett schreibt. Ja. Ja,
und du warst dann sehr positiv
überrascht. Ich war sehr positiv überrascht, genau.
Ja, das ist ja eine richtig nette Geschichte.
Eine romantische
Geschichte ist das. Genau. Wunderschön. Ja, wir könnten noch ewig weiter plaudern aus meiner Sicht, aber ich glaube, du hast auch Termin und wir wollen jetzt auf jeden Fall essen. Ich habe schon Hunger.
Ja,
wir werden ich das auch. Jetzt
beenden. Hunger.
Dann vielen Dank für das Gespräch und wir essen jetzt schnell was, oder?
Ja, Mahlzeit.
Mahlzeit.